Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Gideon, so symptomatisch für wie Gott handelt im Leben, im Alltag. Und das war wirklich im Alltag von dem Gideon. Und ich stelle mir das wirklich so vor, ne? Du bist in deinem Alltag, du sitzt an deinem Schreibtisch oder ich weiß nicht, was dein Alltag ausmacht, an der Spüle oder mit Menschen oder mit der Spritze oder keine Ahnung. Und plötzlich erscheint dir so ein Engel des Herrn, ne, und sagt, du Held Gottes, du Heldin Gottes. Ne? Und in dieser Situation, wo Gideon war, war das noch verrückter. Ne? Also mein Gedanke wäre dann, ne, gut, ich glaube jetzt nicht, dass er bezweifelt hat, dass der Engel echt war. Ne? Aber so, sollte Gott gesagt haben, kann der mich meinen? Ne? Welcher Held? Ne? Du guckst dann so um dich und denkst, oh, er meint mich. Der Gideon hat sich versteckt, ne? Weil das Volk Israel hatte gesündigt und die waren bedrängt von den Midianitern. Ne? Die haben alles geklaut, Raubzüge gemacht. Und er hatte sich versteckt so in der Höhle, oder um noch das Letzte zu retten, was noch da war, und zuzubereiten als Nahrung. Da hineinkommt so Gottes Reden. Ne? Du bist der Held Gottes. Und ich finde das ist ziemlich verrückt, wie Gott so beruft und eine Sichtweise hat auf uns Menschen, die wir gar nicht haben. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass Gideon gedacht hat, ich bin der Held, Gott hat mich auserwählt und ich werde die Midianiter alle schlagen, ne? Mit 300 Mann und ein paar Tonkrügen und Fackeln. Ne? Aber Gott hat es anders gesehen und wir haben oft so diese Diskrepanz zwischen dem, wie Gott die Dinge sieht und wie wir die Menschen sehen oder wie wir uns auch sehen. Und deswegen habe ich dieses Bild, ne? Wie du mich siehst, ist der Titel heute. Also wie Gott dich sieht, wie Gott mich sieht. Und ich möchte hier, so als Aufhänger habe ich den Text aus Galater 2,20, der auch schon den Grund gibt, warum Gott dich anders sieht, ne, als du dich. Galater 2,20, ich weiß gar nicht, habe ich das auch drin? Ja, genau. Ne? Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Warum sieht Gott dich anders? Warum sieht unser himmlischer Vater dich anders? Weil er in dir Jesus sieht. Ja? Das ist das Geheimnis. So, wo wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben im Glauben. Ne? Und das ist eigentlich dieses große Geheimnis auch für uns, auch die große Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich diese Perspektive für mich selber bekommen, wie Gott mich sieht? Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du morgens in den Spiegel schaust. Denkst du, wer ist der Kerl? aber Gott sieht dich ganz anders, weil er Jesus in dir sieht. Das heißt, für uns eigentlich ganz wichtig, dass wir wirklich jeden Tag Jesus ähnlicher werden, Jesus in unseren Alltag, in unser Leben mit einbeziehen, in unser Herz. Und sagen, ne, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus, leb du in mir. Und vielleicht regt sich auch so die Stimme, die sagt, halt, ne, ich will aber leben, ne, ich will doch, ne, mein Haus, mein Schiff, ne, mein und so weiter, dieses Ego, was kommt, was ich alles brauche. Ne. Die Ironie ist, oder das vielleicht eine Paradoxe, nicht Ironie, wo wir wirklich uns Jesus hingeben, entsteht Leben in uns. Ja. Entfalten wir unser Selbst, das, was Jesus oder was Gott in uns hineingelegt hat, entfaltet sich, wird lebendig. Ja, so dass wir wirklich so in diese vorbereiteten Werke hineinkommen. Und das ist dieses Geheimnis. Und es ist auch dieser Kampf, weil, was ist dein Part hier drin? Ja? Das ist einfach nur Vertrauen. Ja? Bleiben. Ja? Im Fahrstuhl bleiben war das Bild heute Morgen. Ne? Bleiben an Jesus. Ne? Und das fällt uns auch manchmal schwer, dieses Bleiben dran sein. Ihr kennt die Geschichte von Mose. Erinnert ihr euch auch, dass Mose die beste Ausbildung seiner Zeit genossen hatte? Er war ein Königssohn. Er hatte die besten Lehrer, die beste Ausbildung. Und wann konnte Gott Mose gebrauchen? Nach 40 Jahren in der Wüste. Was hat Mose geschafft in dieser Zeit mit der besten Ausbildung? Er hat einen Ägypter umgebracht und konnte nicht mal seine Tat verschleiern. Das heißt, der Mose mit der Ausbildung war unbrauchbar. Aber der Mose, der zerbrochen war, 40 Jahre in der Wüste verbracht hat bei den Schafen, und den hat Gott herausgeholt, der war brauchbar. Das heißt, vielleicht so immer die Frage, bin ich brauchbar? Gott sieht nicht auf deine Ausbildung. Gott sieht nicht auf das, was du geleistet hast, was du kannst oder wie intelligent du bist oder auch wie, sondern Gott sieht einfach oder schaut, ob er Jesus in dir sehen kann. Ist Jesus in dir? Ja? Und wenn Jesus in dir ist, dann blüht dieser neue Mensch in dir auf. Dieser neue Mensch bekommt Nahrung. Die Bibel spricht von einem alten Menschen, der Mensch, der ohne Gott lebt, ohne Jesus. Dieser Mensch, der versucht selber, sich zu erneuern oder zu verbessern oder sein eigenes Leben zu leben. Aber dieser Mensch schafft es nicht, gut zu sein. Ganz im Gegenteil. Aber dieser neue Mensch, dieser Mensch, der in Abhängigkeit vom Jesus lebt, eigentlich so unterm Kreuz oder am Weinstock, wenn man dieses Bild nimmt, dieser Mensch, der wird erneuert, der wird lebendig, der kann eigentlich alles. Das ist dieser Mensch, wo ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Das ist dieser Mensch, dieser neue Mensch, wo es dann heißt, der in mir ist stärker als der, der in der Welt ist. Um diesen Menschen geht es, und das ist das, was Gott in dir sieht. Das ist übrigens auch das, was der Feind in dir sieht. Ich fand es mal interessant, wo Esoteriker im Gottesdienst waren oder Leute, die auch sensibel sind, und wie die uns Gläubige gesehen haben. Die sehen das, dass Jesus in dir ist. Der Feind sieht Jesus in dir, und er hat Angst davor, von dem Jesus in dir. Der Tiger im Tank, Wichtig ist es für uns, dass du dich mit den Augen Gottes auch selbst siehst, dass du dir bewusst bist. Und hier geht es wieder um Identität. Es ist wichtig, dass du in deinem Herzen weißt, ich bin geliebt, ich bin in Jesus, das ist meine Identität. Hier darf ich mich entfalten, hier ist mein Selbst. Mit den Begabungen, die Gott in dich hineingelegt hat. Und du hast deine bestimmte Begabung, Berufung, die sonst kein anderer Mensch hat. Und das ist das, was Jesus in dich hineingelegt hat. Wenn wir jetzt den alten Menschen nehmen, und man versucht, den alten Menschen hier zu renovieren, was ja echt schief geht und nicht funktioniert, aber dieser alte Mensch, der kopiert nur irgendwie was. Der guckt, du musst erfolgreich sein, du musst so sein, du musst so aussehen und keine Ahnung. Das ist das, was dich eigentlich, was kein Leben bringt. Was dich hier nur in so eine Schleife hineinbringt, die dich herunterreißt oder in so einen Sog. Aber dieser neue Mensch, das ist die Dinge, wo du dich lebendig fühlst, wo du weißt genau, das ist das, was mich ausmacht. Wo ich mich lebendig fühle, indem ich dies oder jenes tue. Eben, wenn Jesus in dir ist und du dieses Leben lebst, was Jesus dir geschenkt hat, sich dieses Leben entfaltet. Das ist deine Identität. Und diese Identität macht dich fähig, über Mauern zu springen, macht dich fähig, fruchtbar zu sein. Die macht dich fähig, wirklich, jetzt haben wir das Bild nicht mehr, du bist der große Löwe, weil Jesus in dir ist. Und warum ist es so? Ich habe so drei Punkte hier, Einmal, du bist Gott wichtig. Was sieht Gott in dir? Ja? Und was machst du daraus? Nochmal, ne, zu der Einleitung zu den 12 Kundschaftern, ne, die in das gelobte Land geschickt wurden. Alle 12 haben dasselbe gesehen, ne? Aber 2 haben anders reagiert. Jesus spricht davon, wie von den Talenten. Jeder bekommt die Talente entsprechend, ne, seinen Befähigungen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ne? Was ist die Sicht? Und ich möchte uns Mut machen, hier dich wirklich mit Gottes Augen zu sehen. Und ich glaube, der erste wichtige Punkt, bevor wir dahin kommen, was Gott in dir sieht, ist, du bist Gott wichtig. Ja. Ich weiß nicht, in welchem beruflichen Umfeld ihr seid, da ist aber egal. Was macht euch hier als Mensch aus in unserem Land? Ne? Ich würde jetzt sagen, das ist deine Rentenversicherungsnummer. Ne? Du bist eine Nummer. Ne? Je nachdem, wo du bist, bist du immer die Nummer. Ne? Im Geschäft bin ich die Personalnummer. In dem System bin ich die Rentenversicherungsnummer. Du hast irgendwo eine Rolle oder irgendwo eine Nummer. Was sagt die Bibel? Ne, bei Gott bist du keine Nummer, ne? Sondern Johannes 10, ne, das Gleichnis von dem guten Hirten. Jesus nennt dich mit Namen. Gott ruft dich mit Namen. Ja? Du bist keine Nummer. Ja? Du bist nicht irgendwie der so und so viel. Ne? Ich bin auch immer erstaunt, wenn ich bestimmte Namen sehe oder wo wir auch Namen gesucht haben, als vor zig Jahren unsere Kinder auf die Welt kamen. Dann gibt es ja auch immer so die Durchnummerierung. Ne? Dann denke ich, das ist ja sehr einfallslos. Ne? Du bist dann, keine Ahnung, Heinrich der 10. oder so. Ne? Du bist keine Nummer bei Gott. Gott hat dich herausgerufen bei deinem Namen. Ja? Und das heißt, ich weiß nicht, Ehepaar oder Menschen, denk mal an den Menschen, den du ganz arg lieb hast. Ne? Und jetzt mache ich ein Gedankenexperiment. Wie viele Haare hat dieser Mensch? Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich fragen, liebst du den Menschen wirklich, wenn du nicht weißt, wie viele Haare er hat? Aber ja, die Bibel sagt, selbst die Haare sind gezählt, Gott. Der Vater weiß um die Haare, ne, auf unserem Haupt. Und ich denke auch da auch die Haare, wo sie vielleicht nicht hingehören. Jesus liebt dich und du bist keine Nummer. Ne? Gott sieht dich, ne? Er ist der Gott, der dich sieht, ne, wenn wir auch in die Geschichten im Alten Testament schauen. Die Magd, ne, Haggai, die wo verloren schien. Und dann kam auch Gott, der sieht. Gott sieht deine Situation. Gott sieht deine Nöte, deine Wünsche, dein Umfeld, deine Umstände, wo du kämpfst, wo du vielleicht verloren hast oder die Schlachten, die du schlagst. Gott sieht, ja. Und Gott ist da, um dir zu helfen. Gott ist da, um dich herauszurufen. Und dieses Leben in Entfaltung zu bringen, ja, was er in dich hineingelegt hat. Es ist deine Verantwortung, hier zu reagieren. Wie du reagierst, was deine Haltung hier sein wird, bestimmt, wie dein Leben verläuft. Ne? Lass ich zu, dass Jesus hineinkommt in mein Leben, in meine Situation, in meine Verluste, in meine Schmerzen, ja, und so weiter. Dann kann Jesus was daraus machen. Und warum bist du noch Gott wichtig? Gott hat seinen Sohn für dich geopfert, für uns. Ne? Römer 8, 32. Ich mag diese Stelle. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Also das ist schon mal der A-Teil, der erste Teil. Gott hat die Welt so geliebt, ne, dass er, Gott hat dich so geliebt, dass er Jesus geschickt hat, ne, seinen Sohn. Ich glaube kaum, dass jemand sein Kind opfern würde, egal für welchen guten Zweck. Ne? Selbst wenn, keine Ahnung, in deinem Kind oder in dem Menschen das Blut wäre, was Corona heilt oder sonstige Infektionen, würdest du deinen Sohn, glaube ich, nicht oder diesen Menschen opfern, der dir wichtig ist für andere. Ne? Aber Gott hat seinen Sohn geopfert für dich. So wichtig bist du Gott. Ja, so wichtig bist du Gott Vater, möchte ich jetzt einfach ergänzen. Und hier kommt noch der zweite Teil, ne? Also liest nochmal den ersten Teil, Römer 8, 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Ja. Also wenn er Jesus schon für dich hergegeben hat und das in einem Zusammenhang, in einem Kontext, wo wir noch getrennt waren von Gott, Feinde waren eigentlich, ne? Wie viel mehr schenkt er uns dann nicht alles nachdem, ja, mit Jesus, wo wir jetzt seine Kinder sind? Das heißt, du bist Gott wichtig, ja. Und deswegen, Gott sieht in dir Jesus, ne? Wir müssen nichts leisten, ne? Wir hatten das schon, Gott sieht ja Jesus in dir. Du musst es nicht tun. Viele biblische Gestalten, wenn wir uns so die Berufung anschauen, auch wie bei Gideon, ne? Da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Richter 6,12, der Herr, mit dir, du streitbarer Held. Ne? Und er sagt es in einer Situation, die total verrückt ist. Ne? Er versteckt sich, er hat Angst, ne? Er hat die Hosen voll. Er ist der Geringste in seinem Stamm, ne? Und so weiter. Er ist der Geringste überhaupt. Ne? Wenn wir uns jetzt andere Berufungen anschauen, ne? David beispielsweise, ist auch so ein Klassiker. Wir sehen David immer als den Helden. Ne? Wenn wir das Anfangsbild betrachten, ne, nochmal. Wenn wir von David reden, sehen wir den Löwen. Ne? Ja? Aber wenn wir jetzt die Berufung anschauen, ihr kennt diese Berufungsgeschichten. Samuel lässt so die Söhne antreten, ne, von Isai, und alle sind es nicht. Ne? Und denkt, oh, der könnte sein, der ist groß, ne, stark, Sixpack, ne, der kann es aufnehmen mit den Bösen. Und keiner war es. Ne? Und was kommt? Ja, gibt es überhaupt noch einen? Ah ja, da ist noch der auf dem, ne, bei den Schafen, den geringsten Job. Ne? Das heißt, David war eigentlich ganz unten auf der Rangliste. Ja? Er war noch ein Jüngling. Ne? Vielleicht hätte er heute gemodelt, ich weiß es nicht. Oder in der Boy-Group mitgesungen. Und Gott ruft den heraus, aus den Schafherden heraus. Ne? Und irgendwann kommt die Situation, wo er sich Goliath stellt. Ne? Das auch nochmal vor Augen führen. Wir sehen immer hier David, der Krieger, der Goliath erschlagen hat. Ne? Aber David kommt, ne, und ist, ne, eigentlich so dieses, der Jüngling. Und diese Situation, die sich hier auftut, wo er eigentlich seinen, ne, die, er ist der Catering-Dienst, ne, für seine Brüder. Ne? Er bringt Lebensmittel für seine Brüder, die kämpfen in der Armee des Königs. Ja? Er, der Caterer, kommt, bringt Lebensmittel, ne, was zu essen. Und hier ergibt sich die Situation, wo er plötzlich mit Goliath kämpft. Ne? Und das muss man sich nochmal so vor Augen führen. Ne? Kein Militärdienst, Jüngling, gut aussehend, null Erfahrung, was Waffentechnik anbelangt. Ne? Und Gott ruft den raus. Ne? Da denkt man, ne, das ist eigentlich hier Katzenfutter, ne? Löwenfutter. Und was war aber der Unterschied hier? Was ist hier der Knackpunkt? Einmal ist wichtig, David steht zu seiner Identität. Ne? Saul möchte ihm seine Rüstung anbieten. Ne? So ein bisschen, also kein Hightech, also mit Goliaths Rüstung nicht vergleichbar, aber Bronzerüstung, ne? Bronzeschwert, hebt zwar nur einen Schlag lang, aber immerhin. Und David kann aber darin nicht laufen, ne, in dieser Rüstung. Ganz wichtig, nimm nicht die Identität von anderen an. Ne? Egal wie glaubensstark vielleicht jemand sein mag, oder, ne, sei du selbst, ja, so wie du bist. Ja. Und wenn du halt diese Rüstung noch nicht tragen kannst, dann kannst du sie noch nicht tragen. Wenn dir das Schwert zu schwer ist, dann ist es halt so. Aber sei du selbst. Ja. Bei David, sei du selbst, du bist ein Hirte. Ne? Also David, was macht er? Er kommt mit seinen Steinen und seiner Steinschleuder, ne, gegen Goliath in seiner Hightech-Waffenrüstung und mit seinen Hightech-Waffen. Ne? Aber, ne, was sagt David? Ich komme im Namen des Herrn. David ist sich seiner Identität in Gott vollständig bewusst. Ja? Eine ganz verrückte Situation, aber David weiß, wer er ist in Gott. Ne? Wenn du weißt, wer du bist in Jesus, ja, dann kannst du so sein, wie du bist, ne? Mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Waffen. Und du wirst jeden Goliath besiegen. Absolut jeden Goliath, weil du im Namen des Herrn kommst. Und Jesus, ne, um ein anderes Bild hier ranzuziehen, wird das, was du ihm gibst, vermehren. Ne? Die paar Fische, das Brot, er wird es vermehren. Ne? Was du ihm gibst, wird er vermehren für mehr als genug. Versteht ihr dieses Geheimnis? Wichtig ist, du bist du selbst. Ja? Und was sieht Gott in dir? Gott sieht die Identität Jesus in dir. Ne? Das, was in dich hineingelegt ist. Er sieht diesen Helden in dir, diese Heldin, die bereit ist, mit dem, was sie hat, den Goliath zu besiegen oder die Riesen. Und das funktioniert, wenn du selbst bist. Ja? Wenn du bewusst bist, dass du nicht mit deinen Möglichkeiten kämpfst, ja? Nicht mit deinen Waffen oder mit anderen Waffen, ne? Sondern du selbst bist. Das ist das Geheimnis. Und es ist, glaube ich, nicht einfach, weil wir schielen immer auf. Ich kann mich noch erinnern, als ich die so in einer Schulung war, wo es um Predigtdienst ging. Und ich habe die anderen gehört, ne, wie sie predigen. Wir durften so 20 Minuten Predigt halten. Und dann dachte ich, oh Mann, ist der lustig. Ich müsste so toll, so lustig predigen wie der. Oh, der ist so biblisch. Ich müsste eigentlich so biblisch predigen wie der. Ne? Oder ich müsste eigentlich so sein wie der. Ich müsste so oder so sein. Ich habe lange für mich gekämpft, weil ich immer gedacht habe, ich muss anders sein. Ne? Ich muss nicht introvertiert sein, sondern extrovertiert, sondern ich muss dann wie auch immer. Und letztendlich ist das Geheimnis ganz einfach, sei du selbst. Ja? Und das ist das, was Gott gebraucht, was Gott in dich hineingelegt hat. Ja? Deine Identität. Und nur Gott, nur Jesus in dir wird diese Identität, dieses Selbst entfalten und auch erfolgreich fruchtbar machen. Ja? Die Welt wird dich zu irgendeiner Kopie machen, ne? Von irgendwas, was dich aber kaputt macht. Ja? Jesus wird dich entfalten, wie du bist. Ja? Jesus in dir. Und Jesus ist der Urtyp, ne? Der Menschenschlag. Jesus soll unsere Prägung sein. Ihr kennt vielleicht, ne, dieses Bild oder wie man Münzen geprägt hat, ne, mit diesem Schlag, ne, mit so einer Form auf so ein Münzrohling drauf. Ne. Und dieses Typto-Schlagen, ne, deswegen Typos, ne, kommt der Menschenschlag her. Ne. Jesus soll uns prägen. Ja. Wir sollen der Menschenschlag Jesu werden. Ne. Christus in dir. Und das wird dich entfalten wie diese Münze. Es wird dich kostbar machen, ja. Und es ist unsere Aufgabe, diesen neuen Menschen zu nähern, diesen neuen Menschen zu pflegen, ja, und nicht diesen alten Menschen. Und immer diese Entscheidung treffen, Tag für Tag, ne? Was lasse ich in mein Herz rein? Ist das wirklich etwas, was Jesus möchte? Oder ist es, wo ich den alten Menschen pflege, ne? Mein Ego, ne? Wie gehen wir, ich denke, so eine Frage, die sich bei mir auch gestellt hat oder die mir wichtig geworden ist, auch, wie gehe ich auch mit Versuchung um, mit Problemen, wo der alte Mensch sagt, hey, das will ich jetzt, das brauche ich jetzt, ne? Und hier und jetzt, ne? Wo es um egal welche Begierden geht. Und mir hat eine Sache geholfen. Ne? Mir ging es immer so, dass wenn irgendeine Versuchung kam oder irgendwas, war immer so der Fokus auf meiner Sünde, auf meinem Fehlverhalten. Ne? Und ich darf das nicht mehr machen und ich muss so und so nicht sein und dies oder jenes. Ne? Ich war immer auf diesem Negativen. Aber wenn du den Blick für dich selber hast, wie Gott, was Gott in dir sieht, also Jesus in dir, dann bist du gerecht gemacht. Ne? Du bist geheiligt durch Jesus. Ne? Du hast Weisheit durch Jesus. Und interessant ist, wenn wir diesen Fokus verschieben auf, ich habe gesündigt und ich bin so schwach und das reißt mich runter und wieder habe ich das gemacht oder so weiter, aber diesen Fokus verschiebst auf, ich bin gerecht in Jesus. Jesus hat mir alles gegeben, was du für ein gottseliges Leben brauchst. Ne? Dann verändert sich auch was. Ne? Dann entfaltet sich der neue Mensch hier in mir. Und das hat mir eigentlich auch geholfen oder hilft mir wirklich hier auch solche Herausforderungen zu widerstehen. Lass deinen Fokus wirklich nicht auf deiner Sünde sein, auf deinem Fehlverhalten, sondern das, was Gott in dir sieht. Ne? Die Gerechtigkeit, Weisheit, Reinheit, ne? So wie es auch heißt, Jesus ist unsere Gerechtigkeit, ne? Unsere Rettung. Und das verändert was. Ne? Wenn du, mein Fahrlehrer hat immer gesagt, du fährst dahin, wo du hinschaust, ne? Beim Autofahren. Ne? Und vielleicht macht es euch manchmal nervös, ne? Wenn dein Beifahrer oder wenn du der Beifahrer bist und jemand kruschelt oder schaut irgendwie was gerade an, ne? Und man merkt dann, ne? Das schlingert oder auch bei dir selber. Das ist so, wo dein Fokus ist, wo deine Gedanken sind, dein Augenmerk, das wird dich formen und verändern, ja? Beim Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Ne? Wenn wir den Fokus auf Jesus richten oder Jesus in dir, was er in dich hineingelegt hat, ne? Dass durch sein Blut bin ich gereinigt. Ne? Ich bin gerecht durch das, was er gemacht hat. Ne? Das ist immer der Fokus auf Jesus. Im Gegensatz zu, ich habe wieder versagt, ich bin wieder in diese Falle getappt, ich habe wieder irgendwas gesagt, gemacht oder getan. Ne? Wenn ich darauf meinen Fokus richte und dann denke, und so weiter, ne? Und dann vielleicht drüber jammer und mir selber nicht vergeben kann und was auch immer, dann wird mir das nicht weiterhelfen. Ne? Aber wenn ich den Fokus wirklich auf Jesus in mir richte, ne? was er für mich getan hat am Kreuz, dass er mich gerecht gemacht hat, dann wird mir das helfen, den rechten Weg zu gehen. Oder ich hoffe, ich kriege das richtig rüber. Dann wird mir das helfen, hier verändert zu werden. Ja? Die Veränderung, die ich mir wünsche, ja, wird passieren, ne? Weil mein Fokus, mein Blick wirklich auf Jesus in mir gerichtet ist. Und so bleibe ich dran an dem Weinstock und es verändert mich. Ja? Verändert mich in das Bild Jesu und nicht in das, was irgendwie die Sünde so zu bieten hat. Römer 6, 11 bis 12. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Ne? Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Ne? Das heißt, wir leben in diesem Spannungsfeld, ne? Dass so der alte Mensch will genährt werden, ne? Die Begierden, ne? Und du hast diesen neuen Menschen. Ne? Und ich glaube, dass wir uns manchmal unnötig schwer tun, weil wir dann diesen Fokus auf unsere Sünde, auf unseren Fehlverhalten, auf unserem alten Menschen haben, ne? Und versuchen, ne? Und wir merken, da kommen wir gar nicht raus. Und ja, da kommt man auch nicht raus, weil nur Jesus hat die Sünde besiegt und Jesus in mir macht mich fähig, auch die Sünde zu besiegen, ne? Ein neuer Mensch zu werden, mich zu verändern. Ja, Veränderung ist möglich, ne? Weil ich meinen Fokus auf Jesus in mir richte. Ja, ich bin gerecht gemacht, ne? Ich muss nicht sündigen und so weiter. Ne? Das auch proklamieren und das auch sagen, ne? Eben der Sünde widerstehen. Ne? Widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Okay. Vielleicht noch hier ein letzter Aspekt. Habt ihr noch was hingeschrieben, was ich euch vorenthalten habe? Ne, steht nur bei mir. Also genau, Jesus ist deine Gerechtigkeit, ne? Deine Weisheit. Alles für dich am Kreuz, ne? Hat es auch hier. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieser vollkommene Tausch, das darf ich in Anspruch nehmen für mich. Den anderen Aspekt, du bist seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Hier gleich noch ein Vers. Epheser 1, 5 und 6. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ja. Du bist bestimmt als Tochter, als Sohn unseres himmlischen Vaters. Du bist seine Geliebte oder sein Geliebter. Vielleicht fällt es mir als Mann ein bisschen schwer, über das zu predigen. Aber da liegt eine ziemliche Stärke drin, ein ziemliches Potenzial. Ja. Als Jesus seinen Dienst anfing, ja, er wurde geschickt in die böse Welt, ne, in unseren Mist hinein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was sagt Gott, als Jesus sich da taufen lässt? Mach deinen Job. Nee, er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ja? Aus der Sohnschaft, aus dieser Liebesbeziehung, aus diesem Geliebtsein heraus handelt Jesus, ja, als Sohn. Ne? Und wo wir, und das ist Teil deiner Identität, ne? Teil deiner DNA oder wie du es auch nennen möchtest, du bist geliebt, ja. Du musst nichts tun, nichts beweisen. Und warum sage ich das? Weil wir schnell hier, denke ich, so ein bisschen aus der Gnade oder da herausfallen, denken, oh, ne, jetzt muss ich mehr beten, ne, jetzt muss ich tiefer beten oder noch mehr bekennen und noch mehr in der Bibel lesen. Und, noch, ne. Und wenn man so manche Glaubens- oder manche Geschwister oder auch im Reich Gottes so hört, ne, was da so rumgeht, dann spürt man, ne, diesen Druck, du musst mehr dies tun, mehr das tun und so weiter. Ne. Und ich sag mal, das Geheimnis ist hier die Motivation. Ne? Ich würde mal behaupten, dass die als Söhne, Töchter leben, handeln, ne, agieren, dass die sehr fruchtbar sind. Ja? Aber der Fokus ist nicht, ich muss jetzt was leisten und tolle Frucht bringen, sondern der Fokus ist, dass ich geliebt bin, ich darf so sein, wie ich bin, ich muss, ne, muss nichts leisten. Und aus dieser Beziehung heraus, aus diesem Ich bin geliebt heraus, kann ich ganz anders handeln. Ja? Ich muss nichts beweisen. Und die Fruchtbarkeit entsteht da darin, nicht, dass ich was tue, ne, sondern dass ich an Jesus dranbleibe. Das ist dieses Geheimnis. Und das entspannt. Ne? Das entspannt dich, entspannt mich, weil ich bleibe in Jesus und ich bin sein Geliebter. Ja? Und aus dieser Beziehung heraus darf ich sein, darf ich leben, ich muss nichts beweisen. Ne? Und ich merke auch, dass sich das ganz konkret manifestiert im Alltag. Ne? Wenn irgendwelche Kritik kommt oder irgendwelche Dinge kommen, dann bist du einfach fest verankert, ja? Weil du geliebt bist. Das ist diese Verankerung. Ne? Wenn du dich erinnerst an die Zeit, wo du voll verliebt warst in ja, dann hat dich alles andere dich kalt gelassen, ne? Weil dieses Verliebtsein, das war wie so ein Anker, der dich gefestigt hat, ne? Und wo dir alles andere egal ist. Gott liebt dich, ja. Und in diese, du bist wirklich geliebt und darfst diese Liebe darin leben, ne? Als wirklich als Sohn, als Tochter, ne? Genau. Was machen wir daraus? Und ich glaube, dass Gott uns ruft, auch in dieses neue Jahr hinein. Vielleicht müssen wir abstreifen Dinge, wo wir denken, ich muss perfekt sein, ich muss diese Ausbildung haben, ich muss das gemacht haben. Ich möchte uns einfach zusprechen, dass Gott dich so liebt, wie du bist, dass Gott was in dich hineingelegt hat. Und du darfst aus deiner Höhle herauskommen. Du darfst aus dem Schatten heraustreten. Vielleicht aus dem Schatten, wo du denkst, ich muss so oder so sein. Oder wo du dich versteckt hast und dachtest, ich bin nicht brauchbar für Gott. Oder ich bin nicht perfekt genug. Ich bin nicht gut genug. Und Gott ruft dich heraus und er wird dir ein neues, dieses Leben schenken, wo du merkst, ja, ich bin lebendig, dieses Leben im Überfluss. Und er ruft dich bei deinem Namen und sagt, du streitbarer Held oder du streitbare Heldin. Ja, du darfst rauskommen, du darfst leben. Ja, er möchte mit dir wirklich neues Land oder dein neues Land hier einnehmen. Und möchte einfach zum Abschluss, ich meine, hast du das Lied parat? Genau, ich möchte noch ein Lied spielen lassen, ist auch auf Deutsch, also man versteht den Text, heißt Wie du mich siehst. Und ich möchte einfach so, lass dich berühren von Gott, vom Heiligen Geist und lass dich herausholen. Und wo er zu dir spricht, auch hier, ja, du streitbarer Held, dann komm heraus aus deiner Höhle, ja. Veränder deine Haltung. Das ist das, was deine Aufgabe ist, ne? Das nimmt dir Gott nicht ab, ne? Sag, ja, du liebst mich und damit bin ich wertvoll, damit bin ich ein ganz anderer Player auf dem Spielfeld, ja. Vielleicht bist du am Spielfeldrand und denkst, ich habe hier keinen Platz, aber Gott hat für dich einen Platz auf dem Spielfeld des Lebens, ja, und möchte dich entfalten, auch wenn du denkst, mein Leben ist zu Ende. Erzähl das mal an Abraham oder an Sarah, ne, wann hat sie, wie alt war sie? Ne? Sie hat schon längst keine Tage mehr gehabt. Ne? Da hat sie schon eben den Abraham geboren, den Isaac. Lass dich herausrufen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch gesegnete Woche. Ja, viele Freude und beim Herausfinden, wer du bist, ne? Und bei dem so bleiben, wie du bist, also dieses, was Jesus in dich hineingelegt hat. Und vergesst nicht, da vorne dürft ihr auch noch, oder da hinten, je nach Perspektive, dürft ihr euch auch noch ein Losungskärtchen ziehen. Der Herr segne euch, ne? Shalom.